Ich merke übrigens, wenn ich so rede, dann ist der Ton direkt viel besser. Aber es klingt so ein bisschen nach 22 Uhr abends.
Ja, finde ich auch gut. Vielleicht schalten noch mehr Männer ein hier bei uns zwei.
Wie ist das Fantasy?
Genau so.
Wir sind so, live, ja, ne?
Live ja. Dabei bei Jill und Caro. Ah. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Komm mit mich, der Projektpodcast. Und heute sitzt mir wieder die liebe Jill gegenüber. Dem Nico geht's immer noch nicht so ganz blendend. Der ist aber nächste Woche wieder am Start und freut sich schon voll auf euch. Und ich bin super dankbar, dass wir hier auf jeden Fall noch die gute Gelegenheit nutzen können, die Jill ein bisschen auszuquetschen. Und wir haben heute ein ziemlich cooles Thema, wie ich finde, mitgebracht. Und zwar sind wir in unserem Vorgespräch darauf gekommen, dass Energiefresser etwas ist, was uns irgendwie alle interessiert und angeht. Und ey, der Alltag ist gespickt von Energiefressern. Stress ist überall.
Das stimmt, vor allen Dingen jetzt ist alles so viellebig und Mütter, die arbeiten, also Väter arbeiten auch, aber bei Müttern wird es mehr betont. Man ist auf so vielen Baustellen und man muss halt echt mit seinem Energiehaushalt einfach vernünftig umgehen, damit man am Ende nicht so selber zu kurz kommt.
Ja, das ist voll so. Ja. Und weil das so ein komplexes Thema ist, haben wir uns überlegt, dass wir das so ein bisschen strukturiert angehen. Wir haben uns mal so 5 Hauptenergiefresser, die uns jetzt auch individuell einfach irgendwie so direkt mal angestrahlt haben. Und wir würden das jetzt einfach mal in so eine Art Top 5 abarbeiten, dass wir hier auch mal was zustande bringen. Und zwar, erster Energiefresser. Irgendwie ist das klar, dass das jetzt bei uns als erstes kommt, weil wir haben schon oft drüber geredet, ist der Perfektionismus. Übles Thema, direkt eine Bombe hier am Start, ne? Ja, was bedeutet Perfektionismus für dich? Wie fühlt sich Perfektionismus an?
Also Perfektionismus fühlt sich für mich eher so an, dass man eine Aufgabe hat, aber immer eine gewisse Unzufriedenheit mit einherrscht, weil man immer denkt, man könnte es doch noch mal besser machen, dass die Diplomarbeit mal doch vielleicht noch mal durchgeschaut werden kann oder dass Aufgaben vielleicht doch, also die könnten eventuell fertig sein, aber man hat immer Angst, dass es noch besser gehen könnte. Und ja, ich habe mich dem Perfektionismus erst echt abgelegt. Ich versuche es in jedem Alltag zu integrieren, aber natürlich in manchen Sachen kommt es einfach raus und da muss man sich echt maßregeln, dass man da auch irgendwann mal erkennt, wann es gut ist. Ne?
Ich finde halt auch das so fies bei Perfektionismus, man leistet schon gerade irgendwie ziemlich viel, sei es jetzt, du hast das in einem ganz begrenzten Bereich bei der Arbeit, du hast ein Projekt und bist ja schon dabei und leistest und dann setzt man sich selber noch den Stress irgendwie aus, indem man sagt, es reicht aber nicht, so, weißt du, so, man haut irgendwie nochmal so voll auf einen selbst drauf, obwohl man schon so fleißig ist, das ist irgendwie so assi, also Perfektionismus drückt ja schon aus, dass es ein zu hoher Anspruch ist und dass es eigentlich schon okay ist und du erwartest aber noch mehr. Und das, finde ich, ist einem selbst so gegenüber so ungerecht, weil man eigentlich auch sagen könnte, hey, du leistest und damit Punkt. Und ja, das finde ich irgendwie so das Perfide.
Ja, und vor allen Dingen Perfektion ist ja auch, liegt ja auch immer irgendwie im Auge des Betrachters. Also wenn dein Chef dir eine Aufgabe gibt, natürlich soll die von deiner Sicht, du möchtest perfekt abgeben, damit er da zufrieden ist. Aber vielleicht musst du die Schriftart an der Seitenzahl von deiner PowerPoint-Präsentation nicht das 5. Mal angehen und denkst, das ist vielleicht zu modern oder solche Sachen. Das sind so, man kann sich so schnell in so Kleinigkeiten gerade beim Perfektionismus verlieren. Und das raubt halt einfach Energie, weil du halt einfach aus den Augen verlierst, was du geleistet hast, anstatt einfach zufrieden zu sein und glücklich zu sein, dass du es geleistet hast, schwimmt halt immer oder schwingt immer diese Unzufriedenheit oder diese Selbstzweifel.
Ja, voll. Ich finde das halt so krass, weil das so bereichübergreifend ist. Wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir da in der letzten Folge drüber geredet, so diese klassische Torte, die man mitbringt auf den Geburtstag, ne? Das ist ja so ein klassisches Beispiel, aber ich finde, es ist ja viel subtiler manchmal. Man ist auch so in diese Anspruchshaltung schon inzwischen auf so Bereiche über. Also bei mir schwappt das in alle Bereiche über. Sei es, du musst die perfekte Freundin sein, du musst die perfekte Ehefrau sein, du musst die perfekte Tochter sein. Und das versteckt sich ja so sehr. Also wenn man das immer so erspüren würde, so, hey, gerade hast du einen zu hohen Anspruch und das ist ja total irrsinnig, was du hier gerade für einen Anspruch an dich hast, dann könnte man das auch viel leichter umgehen. Aber das erstmal zu erfüllen, dass der Anspruch zu hoch ist, das finde ich das Schwierige.
Wir haben ja auch alle, also ich bin auch in einem Haushalt groß geworden, da musste halt alles immer perfekt sein. Meine kleine Schwester und ich, wir machen uns immer darüber lustig. Wir hatten eine Garderobe, da durften keine Jacken hängen. Weil wenn Gäste kommen, musste die ordentlich aussehen, damit die ihre Jacke dann hängen. Also es gab halt eine Gästegarderobe und ich habe das nie verstanden. Und ja, also das beste Beispiel ist jetzt auch immer dieses Gastfreundliche, alles muss perfekt sein und so. Mhm. Und ja, wir hatten jetzt Kindergeburtstag am Mittwoch und wie gesagt, ich lehne keinen Perfektionismus ab, aber ich versuche immer, das alles in Relation zu setzen. Und ich weiß, dass wenn Leute zu mir kommen, dass die wissen, es gibt immer was zu essen. Aber ich bin keine perfekte Köchin. Ich bin das einfach nicht. Und dann habe ich halt versucht, schlau zu sein und vorher zu kochen und ein Rezept rausgesucht. Und das sah am Ende aus wie Knastessen. Das sah so unappetitlich aus. Es hat geschmeckt. Und dann gucke ich in diesen Topf rein und denke so, ja, aber jetzt mal ehrlich, es schmeckt. Yeah. Es muss doch nicht perfekt aussehen. Also Hauptsache, die Leute werden satt. Und dann denke ich mir so, wie viel Stress ich mir jetzt machen könnte und das nochmal kochen, anstatt einfach, ich bin in diesen Raum reingegangen, habe dann den unattraktiven Topf auf den Teller, auf den Tisch gestellt und gesagt, es schmeckt, es sieht nicht gut aus. Aber ja.
Ey, und das ist doch die Hauptsache. Man muss es ja immer in Relationen aussehen. Du hast für deine Freunde und Familie wahrscheinlich gekocht und deinen Sohn vor allem. Und ja, ne, dass man sich dem ein bisschen entzieht und sagt, hey, du bist hier nicht gerade eine Eventmanagerin, die hier irgendwie gerade für einen schweren Eventauftrag was herstellt. Und,
ja, es muss einfach nicht perfekt sein. Das ist halt einfach nur das Leben. Und ich meine, es ist halt viel schöner, irgendwie Zeit mit den Kindern zu verbringen und irgendwelche anderen Sachen zu machen, anstatt einfach ein Gericht nochmal neu zu kochen, was irgendwie attraktiv aussieht, weil wenn ich bei einer Freundin wäre und das Essen sähe nicht gut aus und die würde das mit Humor nehmen, ich finde das halt viel sympathischer, anstatt immer dieses perfekte Essen auf dem Tisch stehen zu haben. Also ich finde halt so ein bisschen mehr Ehrlichkeit, mehr an der Realität einfach dran, anstatt diesem perfekten Idealbild von einer perfekten Hausfrau.
Weißt du, wo ich es echt schwierig finde, auch für mich abzustellen, ist dann doch auch in so Bereichen, wo es tatsächlich irgendwie um was gehen könnte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag habe und ich arbeite ja hauptsächlich an Büchern momentan und ich habe so einen Coverentwurf und ich weiß, die Kundin hat eine gewisse Vorstellung. Puh, ich finde, ey, bevor ich da was losschicke, da arbeite ich irgendwie nochmal das dreimal durch und schiebe und mache das und das. Und dann ist das Absurde ja, dass ich aber ja nicht in den Kopf reingucken kann. Und sagen wir mal, ich schicke 5 Entwürfe und meinen Favoritenentwurf, den kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass der nicht genommen wird. Und das ist so das Lustige, ne? Dass wir uns so krass stressen und meinen, wenn ich jetzt nochmal 100% reinhaue und mir irgendwie nochmal bis 12:30 den Kopf darüber mache und es dann erst losschicke, dann wird es zum Erfolg führen. Aber das ist ja gar nicht gesagt, weil alles doch relativ subjektiv ist.
Ja, und genau, und bei den Entwürfen ist es ja so, es sind Entwürfe. Das soll ja einfach erstmal eine Idee von deiner Illustration vermitteln. Und vielleicht ist es dann auch einfacher, die müssen nicht perfekt sein. Die sollen einfach nur so ein Bild vermitteln und dein Endresultat, was am Ende gewählt wird, konzentrier dich da drauf, steck da die Energie rein. Und ich glaube.
Wobei das natürlich manchmal, also jetzt so in meinem Bereich, da kann es dann manchmal schon zu spät sein, weil dann der Auftrag nicht an mich gegeben wird, weißt du?
Ich sag ja auch nicht, dass du Kinderzeichnungen abgeben sollst. Ich sag nur, dass du dich selber nicht so streichen. Und an dem Punkt, an dem du denkst, es ist gut, ich bin damit zufrieden, dass du da nicht wieder in den Selbstzweifel kommst. Das ist wichtig, dass du einen Punkt erreichst, wo du mit deiner Arbeit zufrieden bist. Und also den hat man ja eigentlich immer. Man denkt ja immer so, jetzt ist fertig und dann legt man die Sachen zur Seite und so. Ich guck doch nochmal rein. Ja. Und vielleicht, dass wenn man einmal diesen Punkt hatte und denkt, ich bin damit zufrieden, dass man es dann weglegt, damit man nicht.
Auch so ein Selbstvertrauen, ne? Dass man das entwickelt, dass man sagt, hey, das war jetzt, du hast da Energie reingesteckt und das muss irgendwie ja, dann vertrau doch deiner Intuition und lass diesen Zweifel nicht so hochkochen, ne?
Ja. Also ich sage jetzt auch nicht, dass der Bäcker nur noch viel zu kleine Brötchen und schlunzig arbeiten soll, ne? Ich sage, dass man halt, wenn man den Punkt erreicht, wo man zufrieden ist, wo man gute Resultate hat oder einfach an einem Wert arbeitet, mit dem alle glücklich sein können und du einfach zufrieden bist, ohne Selbstzweifel, dass du da nicht noch weiter dran rumkratzt.
Ja, Perfektionismus beinhaltet ja schon so eine gewisse Pathologie. Also ich glaube, man redet nicht von Perfektionismus, wenn es darum geht, etwas gut abschließen zu möchten. Also das ist ja eher ein Ehrgeiz. Mhm. Und ich glaube, das, ne, da denken viele, wenn ich jetzt nicht mehr Perfektionismus an den Tag lege, dann werde ich schludrig. Und das ist ja nicht so. Man kann, ja, also, boah, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dem spannenden Thema, was wir letztes Mal angesprochen haben, wo ich ja voll geflasht von war. Pareto! Ja. Ey, dein Thema. Du hast es eingeführt letzte Woche und ich fand es mega, weil ich habe gemerkt, aber erzähl du erstmal und ich laber einander rein, wenn ich meinen Punkt habe, weil ich vorher gemerkt habe, dass ich das schon voll lebe. Aber erzähl erstmal den Hörern nochmal, was Pareto-Prinzip ist.
Oder genau, das Pareto-Prinzip besagt, kurz zusammengefasst, dass man mit 20% der Leistung schon 80% des Ertrages erwirtschaften kann. Das heißt, dass du immer, also dass du mit wenig Aufwand schon viel erreichen kannst, dass du aber für die letzten 20%, die bei den 80% Ertrag noch fehlen, 80% Aufwand leisten musst und dass du es halt immer in Relation stellen musst, dass wenn du jetzt, jetzt fällt mir gerade kein Alltagsbeispiel ein.
Ich hab ein Beispiel von, weil ich das schon seit Jahren kenne, ist nämlich ganz witzig, ja. Das ist relativ anschaulich, wenn du zum Beispiel eine Agentur hast oder eine Firma und du hast, sagen wir mal, 100 Angestellte und eigentlich wird die Firma nur von 20 Mitarbeitern getragen. Und das finde ich ganz witzig, weil die anderen werden so mitgeschliffen und leisten gar nicht so den Erfolgsantrieb. Und das fand ich ganz interessant, dass da auch wieder diese 80, also dann könntest du entweder sagen, wir geben jetzt Energie rein und versuchen diese 80%, also die anderen quasi durch Fortbildung oder durch Motivation oder durch irgendwas effektiver arbeiten zu lassen. Oder man sagt, okay, komm, wir sind ja, unsere Firma ist auch so erfolgreich mit den 20, die da arbeiten und die anderen sind halt so, wie sie sind.
Klar, ich habe nicht gedacht, kündigst du immer 80 Menschen. Ne?
Wir sind ja eigentlich so eine Art Firma und mit 20% meines Energiehaushaltes putze ich die Wohnung. Und dann ist die Wohnung ordentlich und repräsentabel für meine Gäste. Wenn ich aber jetzt mega hygienisch so 100% virenfrei sein wollen würde, müsste ich nochmal 80% reinstecken meiner ganzen Energiehaushalte. So ist es doch gedacht, oder?
Ja, genau. Also der Haushalt ist eigentlich auch echt ein gutes Thema, weil das hat man ja total oft. Ich meine, es gibt nichts Effizienteres als eine Mutter, die mal kurz kinderfrei hat. Du kennst es ja selber, dass man mit...
Oh ja.
15 Minuten auf einmal das Haus auf den Kopf stellen kann. Natürlich sind nicht alle Ecken sauber. Natürlich ist vielleicht nicht auf der Küche Staub gewischt, aber es ist alles genau richtig so, wie es ist und du kannst Gäste wieder empfangen, ohne dich zu schämen.
Das meinte ich mit dem so, also teilweise lebe ich nämlich schon so, weil bei mir ist es so, ich brauche mega lange, um in ein Projekt reinzukommen, weil mir das voll schwer fällt, mich da so reinzugeben. Ich brauche halt den Druck, um effektiv arbeiten zu können. Wenn mir jemand sagt, du hast bis Montag Zeit, ey, dann rocke ich dir das runter und sitze zur Not bis 12:30 da und mache dieses Ding mit so einer Konzentration, dass ich es wirklich top irgendwie für mich geschafft habe und weiß aber schon seit 3 Monaten, dass dieses Projekt ansteht und die Wochen davor habe ich gar nichts gemacht, aber die 20% der Zeit habe ich dann einfach mega gut gearbeitet.
Ja, genau, und damit rutschen wir eigentlich von dem Pareto-Prinzip auch wieder zu einem Thema, was wir, glaube ich, später noch aufgreifen wollten, aber ich finde, es passt jetzt ganz gut, ist, dass total viel Energie darin da reingeht, dass wir unstrukturiert arbeiten, dass wir uns mit einfachen Strukturhelfern vielleicht mehr Energie zur Verfügung stehen könnte. Das heißt, wenn du sagst, dass du jemand bist, der unter Zeitdruck gerne besser arbeiten kann und überhaupt einen Zeitdruck braucht, es gibt ja auch dieses Prinzip von 10 Minuten. Das heißt, man sagt jetzt, okay, ich komme nach Hause, ich mache 10 Minuten, ich stelle mir die Stoppuhr und mache 10 Minuten, illustriere ich, 10 Minuten mache ich Wäsche, 10 Minuten mache ich das, weil das so ein Punkt ist, der 10 Minuten, die tun einem nicht weh, das ist überbrückbar, das ist bildlich und wenn du dir sagst, okay, ich komme nach Hause, 10 Minuten habe ich für die Illustration und wenn du im Flow bist und wenn du es sowieso machst, dann vielleicht hinten raus hast du mal Zeit, aber du hast auf jeden Fall diese 10 Minuten, um überhaupt zu beginnen.
Ja, witzig. Und das ist echt spannend, was du sagst. Wir hatten, lass mich nicht lügen, ich glaube vor 5 Folgen oder 6 Folgen hatten wir dieses Thema, wie kriegt man sich strukturiert? Und genau, ne, wo jetzt zu unserem Punkt 2, sage ich jetzt mal, unstrukturiertes Arbeiten oder ne, was einen einfach voll viel Kraft raubt, habe ich das Gefühl auch gehabt, ich schlittere so, ich bin gar nicht mehr so Herr meiner Aufgaben. Und da habe ich dann mit Nico ausgemacht oder so, das war so mein Commitment, dass ich morgens mir mal zum Ziel setze, vor der Arbeit 20 Minuten Haushalt und 10 Minuten irgendwie sowas für die Gesundheit, ne, sei es Meditation oder ein paar Übungen. Und du hast halt, wenn du dir ein kurzes Zeitfenster setzt, dann tut es nicht so weh und du kommst da viel mehr rein und es überfordert dich nicht so, ne? Und es schafft dir Struktur. weil du auch schon mal in der Handlung bist.
Ja, und vor allen Dingen, ich finde, Arbeiten und auch Entscheidungen, die man nicht angeht und nicht trifft, das ist das, was einem Energie raubt.
Ja, stimmt.
Das heißt, wenn man ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr Zeitdruck und sich das einschaltet, dann kann man da halt Energie sparen. In dem Moment gibst du halt Energie in diese 10 Minuten ab, aber du sparst dir halt die ganze Zeit darüber nachzudenken, dass du dieses Projekt beginnen musst, dass du das noch machen musst. Das kostet ja, ich finde, genau, die schlimmsten Entscheidungen sind die Entscheidungen, die man nicht trifft. Das raubt mir unfassbar viel Energie.
Oh ja, 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 das ist dann immer so, im Hintergrund schwelt dann dieses schlechte Gewissen. Du wolltest eigentlich dies machen und du hast eigentlich noch das zu tun. Und diese ganze To-Do-Liste, die dir so auf den Schultern hängt und du denkst dir nur so, boah, fuck, wo fang ich an? Und das finde ich nämlich auch das Schwierige, dass du dann ja gar nicht erst anfängst und das Gefühl hast, ey, ich bin nicht fähig. Und dass dieses Selbstabwerten beginnt dann irgendwie, wenn du die Struktur nicht hast. Das hat mir total gut getan. Und Spoiler, ich habe es geschafft. So, und dazu später mehr.
Ja, und was zum Thema Strukturierung und To-Do-Listen hast du ja gerade erwähnt, was da halt total gut passt, ist, habe ich jetzt im Studium gelernt und ich wende es auch wirklich an, das ist das Eisenhower-Prinzip, dass es einfach, wenn man viele Aufgaben hat, manchmal denkt man ja, die To-Do-Liste ist so unfassbar groß und wie soll ich das schaffen? Ich habe immer angefangen, To-Do-Listen zu schreiben und die so ganz kleinteilig zu schreiben, dass ich wenigstens immer abhaken kann und durchstreichen und so kleine Erfolgserlebnisse habe. Aber manchmal hat man ja so große Dinge, kleine Dinge und kriegt sich nicht organisiert. Und nach dem Eisenhower-Prinzip arbeitest du einfach so, indem du wie so 4 Quadranten dir vorstellst und dann links steht wichtig, nicht wichtig, oben steht dringend, nicht dringend. Und dann sortierst du deine Arbeiten ein, weil es gibt halt auch einfach Arbeiten, die sind nicht wichtig und nicht dringend. Mhm. Und dann kannst du dich entscheiden, ob ich die überhaupt abarbeiten muss oder sowas wie Dinge, die dringend sind, aber nicht wichtig. Die musst du halt machen, aber vielleicht kannst du die auch delegieren, weil sie halt nicht wichtig sind, aber gemacht werden müssen. Und dann gibt's halt die großen Blöcke, die wichtigen und jetzt kommt gerade so ein Ballon hier reingeflogen.
Geil, kleiner Besucher, hatten wir auch noch nicht. Will der Ballon was erzählen?
Genau, und es gibt halt die großen Blöcke, das sind die wichtigen und dringenden Sachen und auf die sollte man sich erstmal konzentrieren und dann kann man immer noch mit Wochenplänen arbeiten und sich diese 10 Minuten sagt, ich muss Belege für die Steuererklärung sammeln. Okay, dann nehme ich jetzt 10 Minuten am Tag, jeden Tag und 10 Minuten ist ja machbar. Mm. Dann aufraffen, zusammenreißen und dann einfach solche Sachen angehen.
Also dann können aber auch, theoretisch aus den Unwichtigen können auch irgendwann plötzlich wichtiger werden. Also es ist, man muss immer auch schauen, dass man das im Blick bewahrt, oder?
Ja, natürlich. Also wenn jetzt ein Chef oder wenn du hast eine Illustration vielleicht für einen eventuellen Kunden, der, aber das ist vielleicht noch ganz vage oder das heißt, okay, ist erstmal nicht so wichtig, weil es ist nichts fix. Und dann kommt er eine Woche später und sagt, ja, ich brauche das jetzt und vielleicht hängt da noch ein Folgeauftrag hinten dran. Dann ist das auf einmal von nicht wichtig zu wichtig. Klar, die Liste kannst du jederzeit bearbeiten, aber das gehört erstmal die grobe Strukturierung, die einfach anschauen kannst, welche Sachen einfach wichtig
sind. Boah, ich habe auch angefangen mal mit Listen, wie du gesagt hast, man verliert, finde ich, schnell so ein bisschen den Überblick, wenn man einfach nur so Listen macht. Ich hatte mir das so ein bisschen, ich gucke gerade zur Wand, da hängen nämlich 2 Listen, Prio-Liste und Langzeitpläne. Und weißt du, was das Ding ist? Ich habe da schon ewig nicht mehr drauf geguckt. Die hängen da halt und sind so ein bisschen wie, habe ich ja aufgeschrieben, also kann ich ja nicht vergessen. Aber man muss halt auch drauf gucken, ne?
Da sehe ich gerade beruflich und privat. Ich nehme gerade mein Handy mal in die Hand und guck mal meine To-Do-Liste, wann ich die das letzte Mal bearbeitet habe.
Das ist auch immer das Geilste, so einmal aus dem Kopf raus, okay, abgehakt.
Am 2.8. Das heißt, ich habe mir Anfang August Zeit genommen, eine To-Do-Liste zu erstellen, habe danach nie wieder reingeschaut.
Ja, schön, oder? Wir funktionieren da gleich.
Auch, wo ich viel Kleinlist bewältigt habe und gedacht habe, ich muss eine Liste machen, damit ich das alles, also ich schreibe manche Sachen auf und hake sie danach ab, nur um sie abhaken zu können. Ja, 2.8. Das heißt, To-Dos,
Das passiert mir nämlich auch voll oft, wenn ich zum Beispiel mit Freundinnen, wenn ich eine Sprachnachricht abhöre und dann bin ich gedanklich so mit denen beschäftigt, auch so, ich habe schon so innerlich meine Gedanken formuliert und meine Antwort im Grunde, dann habe ich so im Kopf, ja, habe ich ja schon geantwortet und habe denen aber gar nicht geantwortet, das ist total dämlich. Also ich glaube, ich muss mir selbst meinen Medienprioritäten muss ich dann irgendwie mal aufschreiben, damit ich irgendwie so ein bisschen checke, was ich nicht vergessen darf. So, wir haben über Strukturierung geredet. Wir waren beim Perfektionismus, bei Punkt 2 Strukturierung. Ich würde sagen, ich strukturiere uns hier nochmal ein bisschen.
Gerne.
Wir kommen nämlich jetzt, das finde ich nämlich auch eine schöne Überleitung, wo wir jetzt gerade hier bei meinem Medienkonsum sind, zum People-Pleasing. Das finde ich auch einen ziemlich krassen Energierauber. Ich weiß nicht, ob das allen was sagt. Magst du das mal irgendwie erläutern, was man darunter so versteht?
Also das People-Pleasing beschreibt eigentlich nur, dass man selber seine Bedürfnisse eher hinten anstellt, weil man immer die Bedürfnisse anderer erfüllen möchte. Das heißt, man, also von Pleasing, man möchte immer den anderen Leuten gefallen, nimmt Aufgaben an oder verhält sich auch so, wie es andere Leute von einem erwarten und arbeitet halt immer gegen seine Bedürfnisse oder oft gegen seine Bedürfnisse und das raubt halt ungemein Energie.
Also zum Beispiel kenn ich gar nicht, Beispiel, ich mache immer nur mein Ding.
Also People-Pleasing kann ich gut, ich versuche das abzuwenden, ich merke aber, das ist so schwer. Ich bin das halt auch von, also ich ist halt auch in der Erziehung so drin, ich musste halt immer, ich bin halt die Mittlere und ich war halt immer so die, die vermittelt hat und ich habe immer versucht, das allen recht zu machen, damit alle zufrieden sind und ja, ich weiß, ich habe keine Zeit. Ich habe 3 Kinder, eins davon mit Beeinträchtigungen, bei dem anderen sind wir gerade in der Diagnostik, ich habe genug Tiere, die hier rumwuseln, 1000 Projekte.
Ja, man muss dazu sagen, Jill hat einen halben Bauernhof, das ist so cool, das hat man im Hintergrund vielleicht eben gehört. Ja, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde das voll authentisch. Und also ich finde es mega. Ich habe meiner Tochter gestern noch davon erzählt, dass ihr Hunde, Katzen und Meerschweinchen haben. Und sie, oh, toll.
Ja, und die Meerschweinchen waren auch. Ich wusste, das geht von meiner Zeit ab. Aber mein Sohn hat sie sich unbedingt gewünscht. Das ist der Große, der steckt so oft zurück. Ja. Okay, kriegst du Meerschweinchen. Ich finde die Meerschweinchen ziemlich cool. Ich bin total zufrieden, dass wir diese Meerschweinchen haben.
Ich liebe Meerschweinchen.
Ja.
Die sind so süß. Die haben den lustigsten Popo. Also, ja.
Hier sind halt einfach dicke Fladen, die da so rumfiepen im Käfig. Ja. Genau, aber genau, ich habe keine Zeit. Also wenn es mir eins mangelt, ist es Zeit. Ja. Und trotzdem bin ich im Elternrat vom Kindergarten. Ich engagiere mich im Förderverein oder beim Klassen, wie heißt es nochmal, beim Elternabend von der Schule wurde, also ich bin sowieso schon Kassenwart, natürlich, wurde dann gefragt, wer das Protokoll schreibt.
Oh, und
dann,
ich wollte gerade fragen, du machst doch bestimmt die Protokolle auch.
Und dann war das so, ich mach das nicht. Ich leg den Stift aus und ich sag, nein, ich mach das nicht. Mhm. Ich habe mich dann so ganz ruhig verhalten und diese Stille, ich konnte es nicht aushalten. Das war wie schmerzend und das war wirklich viel zu lang. Es war 15 Sekunden vergingen, die Lehrerin so, ja, wir müssen jemand haben, sonst können wir nicht starten.
Oh nein.
Und dann irgendwann so, ja, dann mach ich's. Ich kann das nicht, ich kann nicht diese Stille aushalten und also dann denke ich so, Gott, die arme Lehrerin und die armen Eltern, denen ist das ja auch unangenehm und denen ist es unangenehm und dann denke ich so, ja, aber ich hätte einfach mal ruhig sein.
Das ist so verrückt, weil ich glaube, so in meinem Umfeld, so die meisten meiner Bezugspersonen sind auch so People-Pleaser, die nicht, also dann auch nicht Nein sagen können oder halt auch wirklich in die Verantwortung gehen. Und das sind so sympathische Menschen, weil die einfach so empathisch und emotional sind und tiefgründig meistens. Und aber so Selbstfürsorge ist schwierig. Das betrifft ja viele Bereiche. Es ist bei der Arbeit, komm, dann übernehme ich das. Komm, ich mach dir das für einen günstigeren Preis. Komm, ich kauf noch schnell das und das für dich ein. Das sind ja so viele Bereiche, wo wir dann uns unsere Bedürfnisse überhören und einfach sagen, ja, das mache ich dann halt mal schnell so.
Ja, es ist auch manchmal einfacher zu sagen, ich mache das, bevor man warten muss, dass es jemand anders macht. Ne?
Ja.
Es gibt auch Bereiche, da bin ich gerne People-Pleaser. Bei meinen Freunden, ich bin einfach da, ich helfe gerne, ich biete das immer gerne an. Aber, weiß ich nicht, mein Ältester ist jetzt 8 und dann klingelt das erste Kind an der Tür, kommt rein zum Spielen, das zweite Kind klingelt an der Tür, um rein zu spielen und das dritte steht dann davor, denke ich schon so,
oha,
ein Haufen Schuhe vor der Tür, aber natürlich kommst du rein, weil ich den Gedanken, dass ein Kind vor der Tür steht und klingelt und ich sage so, nee, es ist schon genug, also wieso dann bist du ja zu viel, das will ich keinem. Also wir hatten schon 4, 5 Kinder spielen, es klappt alles, aber eigentlich könnte ich immer sagen, ja klar, aber geht raus.
Ja,
das
versuche
ich gerade umzusetzen, ne?
Ja. Oder halt dann, weißt du, wenn sich das so eingespielt hat, dann wissen ja auch immer alle, ah, das ist das Problem, auch übertragbar auf viele Situationen, ah, die macht das schon, ne, und ah, das ist schon in Ordnung. Es war, ist bei mir auch immer so ein bisschen gewesen, früher, als wir noch keine Kinder hatten, so mit Partys schmeißen, da waren wir auch immer die Partys geschmissen haben, alle wussten immer, ja, safe, irgendwie bei Caro ist auf jeden Fall 2 Mal im Jahr Party und dann müssen wir ja keine schmeißen, so ein bisschen. Und das ist auch was, was einen Bock bringt und was schön ist, aber wenn es aufgeteilter wäre, dann würde keiner so in die Überanstrengung gehen. Und ich glaube auch, dass die Menschen spüren, dass man es gerne macht, was ja auch stimmt, aber irgendwo ist es dann ja auch ein Punkt, wo es so umkippt, weil man sich selber halt so ein bisschen aus dem Auge verliert. Und ja, ach, es ist nicht leicht.
Ich habe letztens auch wirklich einmal zu einer Freundin gesagt, also ich sage immer, alle können vorbeikommen, wenn es klingelt, die Tür. Also ich bin auch, also meine Familie war immer total gastfreundlich, bei uns waren immer Feiern und so. Und ich finde es auch total schön, dass sich alle mal willkommen fühlen. Aber ich habe es letztens wirklich mal geschafft, zu einer guten Freundin zu sagen, boah, ich glaube, ich muss jetzt mal einfach 20 Minuten schlafen. Da waren die Kinder waren gerade weg.
Was? Und dann war das so. Was hast du für Ansprüche? Voll frech von dir.
Und dann war das so, die verstehen das ja. Also wenn ich bei einer Freundin anrufen würde und sage, ich bin hier gerade um die Ecke und die sagt dann, oh, ich freue mich von dir zu hören, aber ich bin so müde. Also ich verstehe, also bei Müdigkeit, ich verstehe das. Dann sagt man einfach, natürlich, melde dich einfach, wenn du wieder wach bist und wir machen einen Termin aus.
Das ist so. Wie wichtig, ne? Dass man, das ist ja gar kein, also das ist ja noch nicht mal ein Nein sagen, sondern ein, boah, ich kümmere mich gerade um meine Hardcore-Grundbedürfnisse und das muss einfach durch, also es muss halt möglich sein.
Ja, was mir zu dem Thema auch noch total gut einfällt oder was total wichtig ist zu sagen, ist, dass natürlich einfach mal Nein zu diesen ganzen Aufgaben, Nein zur Verantwortung zu sagen, immer die beste Lösung ist. Dass aber vielleicht die Erkenntnis, dass man auch manchmal nicht Nein sagen muss, weil es auch andere Leute gibt, die Ja sagen könnten. Das heißt, es gibt andere Leute, die helfen, dass man sieht, dass man nicht immer selber, also dass man es nicht alles von einem abhängt und diese erkennt, es läuft auch ohne mich weiter.
Ey, ohne Witz, das war auch so ein bisschen Thema meiner Therapie damals, als ich einen Burnout hatte, weil ich auch immer dachte, ne, ich muss immer ein offenes Ohr haben, ich muss immer alles verstehen, ich muss immer allen zur Seite stehen und dies und das, und das ist so eine große, so eine Last auf einem hängt. Und dann der Gedanke, du bist aber gar nicht der Mittelpunkt der Erde. Es gibt auch noch Milliarden, Billionen von anderen Menschen, die genau den gleichen Stellenwert ja haben wie du. Das soll dich nicht abwerten, sondern dir ein Gefühl geben von, ich bin ja gar nicht für alles verantwortlich. Ich bin doch auch nur ein Menschlein unter so vielen anderen Menschen. Und die haben genauso Fähigkeiten wie ich und die können genauso toll helfen wie ich. Und es wird keiner, wenn ich jetzt eine Verabredung absage, irgendwie sich im Keller einsperren für eine Woche und weinen. Oder keine Ahnung, wenn ich jetzt jemandem sage, nein, tut mir leid, ich kann keinen Kuchen backen, dann wird nicht die Party ausfallen oder. Und ein Nein zu jemand anders, selbst wenn es ein Nein, ein klares Nein ist, ist es ja ein Ja zu sich selbst, dass man einfach sagt, ich kümmere mich um mich. Und ich finde es so geil, ich hatte mal mit Freundinnen so eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Es hatte eine Freundin irgendwie gestartet, die meinte, ey, das hier ist die Nein-Sag-Gruppe. Wir feiern uns hier, wenn wir einen Termin oder irgendwie eine Verabredung abgesagt haben, bei der wir uns nicht wirklich hundertprozentig sicher sind, dass sie uns gut tun. Und dann haben wir uns echt so gegenseitig, es hat leider nicht so lange geklappt, weil irgendwann haben wir es dann wieder einschlafen lassen, aber so, hey, geil, du hast abgesagt, yay, yeah, voll gut. Und das ist irgendwie so schwer manchmal.
Ich habe ja jetzt auch schon verschiedene Workshops gegeben und teilgenommen und da war halt auch so ganz oft, dass solche Sachen wie das Dorffest, dass es halt immer von einem erwartet wird, dass man an einem Dorffest teilnimmt. Und ich bin ja eher diejenige, ich mag das ab und zu, aber eher Tendenz nein. Also ich finde das immer total, also ich finde es total nett, dass wir in einer Nachbarschaft wohnen, wo viele Feste auch gefeiert werden, wo es Dorffeste gibt, aber das ist mir manchmal einfach zu viel. Und ich bin dann trotzdem dahin gegangen und stand dann in Gruppen. Und ich meine, es sind ja auch immer nette Gespräche, es sind nette Leute, aber das ist, ich fühle mich da nicht so richtig wohl. Und da einfach mal zu sagen, nein, und ich gehe da nicht hin oder nur mein Mann geht hin und das ist total okay. Und mein Mann selber, der ist total der soziale Mensch und immer total gerne draußen, der sagt auch manchmal so, oh nö, ich möchte auch nicht, fühle mich auch nicht. Das war immer so eine Verpflichtung heraus, dass man einfach teilnehmen muss, weil man halt hier wohnt und so.
Man hat das zu tun.
Aber dieses Nein sagen zu Maifesten oder ähnlichen, oh, das hat mir so gut getan. Also das tut mir einfach gut. Das ist ja auch total okay.
Hey, auch, und weißt du, was ich in dem Rahmen auch denke? Also ich bin so jemand, ich mag sowas eigentlich. Es gibt ja aber auch, also du wirst ja so kategorisiert. Ach, die Caro, die ist ja so eine Soziale, die ist ja so extrovertiert und immer super selbstsicher, weil ich so viel labere. Aber eigentlich bin ich ein ziemlich unsicherer Mensch. Und dann habe ich natürlich auch Tage, wo ich einfach mal vielleicht nicht die Energie habe für zum Beispiel solche Veranstaltungen oder für längere Gespräche oder was auch immer. Und das finde ich so schwer, aus seiner Rolle auch manchmal auszubrechen als die Strahlefrau. Auch zum Beispiel in der Nachbarschaft, das habe ich schon ein paar Mal hier angesprochen und das finde ich, muss ich auch nochmal gerade rücken, weil wir haben hier so eine schöne Nachbarschaft und super nette junge Leute und aber auch in den anderen Häusern, wir haben so wirklich sehr, sehr herzliche und hilfanbietende Menschen und da bin ich sehr dankbar für und ich habe so gerne auch so, dass man sich kennt und man sich austauscht und es sind wirklich auch tiefgründige Gespräche teilweise und dann hast du aber einen Tag, wo du einfach merkst, boah nee, ich muss jetzt nicht den anderen zuliebe, das ist ja genau dieses People-Pleasing, heute funktionieren, ich kann auch sagen, du, tut mir leid, ich bin gerade total unter Druck, ich muss jetzt leider los und das fällt mir auch sauschwer, weil ich dann direkt das Gefühl des anderen so in mich aufsauge, als ob der jetzt total enttäuscht wäre oder traurig sich irgendwie Dabei kennt man das ja selber, wenn jemand sagt, boah, du Caro, ich kann jetzt gerade nicht, weil ich halt auch die Laberwacke immer bin. Dann denke ich ja so, oh ja, krass, klar, ist in Hektik und bin ich ja nicht irgendwie beleidigt oder so. Und ich bin da selber dann schnell so, dass ich denke, ah, jetzt hast du die so abgefrischt.
Ja, genau, bei mir ist das ja zum Beispiel, also die schlimmste also ich bin total gerne auf Feiern und ich glaube, mir merkt man das auch nicht unbedingt an. Aber dieser Moment, auf eine Feier zu gehen, sei es draußen drin, irgendwie den Raum zu betreten, den Platz zu betreten und nicht direkt jemanden zu sehen, den man kennt, ich fühle mich verloren, ich fühle mich so unwohl. Schade. Ich denke dann immer, ich bin in eine neue Klasse kommen als neuer Schüler irgendwie und keiner.
Ja, dann wirst du nochmal so das schüchterne
ich
Kind.
Ich gucke mich an, die merken, ich bin alleine hier. Dann suche ich schon irgendjemand, dann nehme ich den Erstbesten, den ich kenne und dann ist es ja auch so, das Smalltalk. Kann ich gut, kann ich sehr gut, aber es kostet so viel Energie. Ja. Und dann, wie geht's? Und dann, schwierig. Ich bin auch noch schlechter, irgendwie Gesichter zu erkennen oder Leute, also mir Namen zu merken und dann, ich weiß, dass ich die kenne und dann muss ich Smalltalk halten und herausfinden, erstmal, dass das, wo ich die Menschen kenne.
Oh.
Das sind so das ist immer so unangenehm. Immer dieses alleine irgendwo sein, jemand spricht dich an und du erkennst den nicht. Und dann, okay, was machst du denn dann? Und das hält mich manchmal schon davon ab. Dann denkst du, okay, Couch, Eis und ein leckeres Getränk wäre es auch ganz gut.
Ich finde das manchmal so verrückt, weil die Frage, die ich mir dann manchmal stelle, ich war letztens auf, wo war denn das nochmal? Da war nämlich genau die Situation, wo ich nämlich nicht in dieser Kerngruppe dann so aufgefangen wurde. Und das war, glaube ich, bei einer Veranstaltung von der Kita. Und dann dachte ich mir so, was ist jetzt eigentlich das Unangenehme daran, dass ich jetzt gerade mal so ein bisschen im Hintergrund bin und nicht mit den anderen fünf da, die gerade was voll Persönliches besprechen. Das heißt, also ich wusste, das liegt nicht daran, dass die mich nicht mögen, es ist einfach nur, dass die sich besser kennen. Und ich saß dann da und dachte so, hey, dann genieß doch mal, dass du jetzt nicht sozial agieren musst. Und das fällt aber so schwer, weil man es direkt mit diesem Gefühl verknüpft, Ablehnung, obwohl es gar nicht eine Ablehnung ist. Und es geht aber direkt in einem so los, dieses Negative. Ich bin hier alleine, die sind da zusammen. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Und das ist manchmal so absurd, wenn man mal überlegt, was da eigentlich passiert. Dass man mal bei sich bleibt und sagt, cool, ich habe gerade Pause irgendwie und ich muss jetzt hier gar keinem gerecht werden. Ich bin jetzt ich bin hier und ich habe hier irgendwie gerade eine Auszeit von meinen gerade trotzigen Kindern. Und
also wenn ihr uns einmal trefft, Smalltalk können wir nicht, aber ihr werdet es nicht merken.
Ja. Es ist so, Und letztens habe ich noch zu einer Freundin gesagt, du wirst jetzt lachen, aber ich mache das auch nicht gerne, die ganze Zeit immer so zu labern und Fremde anzusprechen, aber ich mache es halt. Und dann dachte ich so, das ist jetzt irgendwie voll die krasse Neuerkenntnis. Die dachten halt, weil ich so extrovertiert bin, aber ich überspiele damit auch oft meine Unsicherheit. Das ist
Übrigens die Meisterin im Supermarkt. Ich hoffe, ich bin die Meisterin da drin. Gott, wie peinlich. Wenn ich Leute treffe und ich weiß, es ist nur Smalltalk und ich habe gerade keine Energie, keine Kraft und ich schaffe das nicht, um Leute herumzugehen, ohne sie anzuschauen, damit sie denken, ach krass, da war ja Jill, aber die hat mich nicht gesehen. Okay, jetzt gebe ich ihr mein Geheimrezept raus, aber das ist manchmal, ich habe das echt manchmal, dass ich dann denke so, oh nein, das ist keine Zeit, Smalltalk, was machst du denn jetzt? Dann guckst du mal bei Aldi erstmal in die Müllkisten rein und schleicht dich dann schnell vorbei.
Ja, voll legitim. Und weißt du, was ganz, ganz krass ist? Mein Mann, der hat nämlich noch einen geileren Trick. Wenn zum Beispiel irgendwie so Leute die Unterschriften sammeln, ne, oder auch wenn ein total armer Mensch, der dich anlacht mit so erwartungsvollen Augen, ich bin dann so, ich lächel zurück und sage, nee, tut mir leid. Und das kann er aber nicht, weil dem das so ans Herz geht. Der sagt dann einfach, oh, mein Handy klingelt. Der nutzt den Handytrick. Geht ja schon immer, wenn er irgendwo WWF stehen sieht, dann macht er immer seinen Handytrick und so,
ich bin nach Berlin gezogen, mal für ein halbes Jahr und habe da meine Diplomarbeit geschrieben, 2009, schon ewig her, und habe mich erstmal 2 Tage irgendwie nicht rausgetraut, so Großstadt war nur ein Supermarkt um die Ecke und so. Und dann bin ich das erstmal so lang gelaufen und am Alexanderplatz in die U-Bahn eingestiegen. Ich hatte WWF, ich hatte noch irgendeinen Tierschutzverein und ich habe irgendeinem Orgelspieler noch Geld gegeben. Ich hatte einfach 2 Abos abgeschlossen, weil ich nicht Nein sagen konnte. Ich war so hoffnungslos und alleine. Ja. Deswegen Handytrick, ich merke mir das.
Oh, Handytrick, ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Teenie-Generation, die hat einfach die Stöpsel dann im Ohr, die hören eh nichts und Sonnenbrille drauf, dann geht's auch, aber. aber haben wir jetzt schon eine Lösung gefunden zu People-Pleasing? Ja, vielleicht dieses Dezentrieren, dass man sich vorstellt, man ist nicht der Mittelpunkt der Welt Und sich selbst wahrzunehmen mit seinen eigenen Bedürfnissen.
Das Nein sagen,
also, dass man wirklich abcheckt.
Genau.
Ne? Nein sagen ist ein Ja zu dir selbst.
Das ist schön.
Ist das schön? Boah, das ist wirklich schön. Gut, also haben wir das Thema auch mal wieder abgehakt hier. Kommen wir in unserer wunderschönen Fünferreihe weiter zum nächsten Punkt. Das wäre die Prokrastination, die viel besagte und schon viel zitierte. Sie macht nämlich immer so, ich habe keine Lust weiterzumachen. Und ist ein ganz aktuelles Thema bei mir und kostet mich sehr viel Energie.
Ja, da hatten wir eben ja schon mal so einen kleinen Lösungsansatz angeschnitten, dass immer diese 10-Minuten-Timeslots setzen. Ne? Das heißt, wenn du eine Aufgabe hast, von der du weißt, die ist viel zu groß, einfach in kleinen Schritten denken. Ne? Es gibt auch immer dieses schöne Bild, dass man ja nicht einen Berg in einem erklimmen muss, sondern dass es viele kleine Schritte sind und dass man einfach auf den Weg gucken soll und nicht auf den Berg, weil der Berg macht einem Angst, aber so auf die Füße und die nächsten Schritte schaffst du.
Mhm. Ich finde aber auch, Prokrastinieren ist halt so eine richtig kleine Bitch, weil das fängt ja schon vorher an, schon bevor du überhaupt dir das vornimmst, das anzugehen. Also ich prokrastiniere schon darin, das zu verbessern. Also so von wegen, boah, ich suche mir jetzt eine Strategie. Und dann, während ich das so überlege, fange ich dann an, meine Bleistifte zu spitzen oder so ein Scheiß. Und dann schreibe ich es halt doch nicht auf. Weil ich halt ganz toll finde, wie ich jetzt gerade meine spitzen Bleistifte dann doch irgendwie ordentlich wegsortieren könnte. Oh, das ist so subtil. Es passiert so unfair von hinten. Du setzt dich dran, um was zu machen und plötzlich erwischst du dich dabei, wie du Staub wischst oder so. Und dann denkst du nur so,
Ja, und ich finde, das fällt dann immer abends so, wenn man dann richtig unter Zeitdruck oder irgendwie, wenn man dann wieder zur Ruhe kommt, dann auf einmal so, du hast heute gar nichts gemacht, du hättest doch Zeit gehabt. Und dann fällt das einem und dann wird das nochmal schwerer und es wird jeden Tag schwerer. Ne? Ja. Ich finde, also aufschieben kann ich auch gut, vor allen Dingen Sachen, also zum Beispiel die einfachste Sache, die mir ganz oft passiert, ich verliere Schlüssel, Handys, ich verlege mal alles, EC-Karte, ich habe sie wieder verloren.
Oh ja.
Und ich scheue mich dann schon davor zu suchen, weil ich Angst habe, sie nicht zu finden, weil ich dann weiß, ich muss eine neue beantragen, die alten sperren lassen. Und dann fange ich erst gar nicht an zu suchen, weil dieser ganze Rattenschwanz, der hinten anhängt, der viel zu anstrengend wäre und habe dann jetzt seit 2 Wochen keine EC-Karte mehr. Das ist so, und jedes Mal denke ich so, wieso hast du nicht? Dann will ich nicht so, nee, du findest sowieso nicht. Nachher findest du nicht und dann musst du da anrufen und so. Und dann,
ja. Ja, das ist so ein klassische Prokrastination. Ne? Das ist genau wie mit diesen Rechnungen nicht zu öffnen, ne? Die dann auch so wirklich übel enden können. Das mache ich zum Glück nicht. Also da habe ich dann immer zu viel Angst dann auch vor den Konsequenzen. Aber das, was du sagst, das ist schon so dieses Gefühl, wenn ich damit jetzt erstmal anfange, dann gibt es kein Zurück. Ne? Und
es gibt auch so ein ganz schönes
schon
Bild
etwas
von so einer Leiter, also so zwei Menschen auf einer Leiter. Der eine hat so riesige Sprossen auseinander und kriegt die nächste nicht gegriffen. Kennst du dieses Bild? Also stellst du so zwei Leitern vor und die eine hat, ist der Sprossenabstand riesig. Das heißt, er steht davor und kommt nicht so an die erste Sprosse dran. Und und die Person daneben, die hat eine Leiter, da sind ganz viele kleine Sprossen dran und dann kann er so ganz schnell hochkraxeln.
Ja.
Und das ist ja das Problem, dass wir Aufgaben, die wir vor uns wegschieben, die wir ignorieren und einfach gar nicht, dass wir die als einfach viel zu groß wahrnehmen. Wenn wir es aber schaffen, in den kleinen Teilen erstmal Kleinigkeiten, weiß ich nicht, zum Beispiel, dass wir die EC-Karte erstmal vielleicht doch das Portemonnaie nochmal in Ruhe anschauen oder so Kleinigkeiten, dass wir in kleinen Schritten arbeiten, dass wir es dann schaffen, weiterzukommen, ohne diesen riesigen Berg, diese riesige Leiter, die wir sonst nicht erklimmen können, zu sehen. Also kleinschrittig zu denken und kleinschrittig zu handeln, hilft da, glaube ich, sehr.
Das merkt man, finde ich, auch schon dann so im Alltag, wenn ich zum Beispiel mir vornehme, okay, ich will die Wohnung aufräumen und dann platzt mir der Kopf, weil ich jeden Raum so auf mir lastend fühle, so denke, wo fange ich denn da an? Wenn ich aber in die Küche gehe und sage, ich räume jetzt die Spülmaschine aus, dann bin ich viel motivierter und denke mir, ich räume jetzt die Spülmaschine aus. Das ist eine Sache von 5 Minuten. Und das tut einem einfach voll gut, wenn man nicht den ganzen Wald, sondern den einzelnen Baum betrachtet und sagt, es gibt einen Baum, dann gibt es noch einen Baum und die gucke ich mir alle an und ich muss nicht den ganzen Wald anschauen, weil dann sehe ich
gar keinen
Baum.
Hausarbeit ist echt ein gutes Thema, weil man dann ja auch manchmal anfängt und denkt dann so, oh nein, die Tür müsste ich auch noch die Türen abwischen und da müsste ich noch abwischen, aber sich auf eine Sache konzentrieren, eine Aufgabe fertig machen und dann den nächsten Schritt, aber genau, sich immer wieder vor Augen rufen, kleinteilig arbeiten, ne, steter Tropfen höhlt den Stein, sagt man das so schön, ne?
Ja. Nee, wir sind heute voll die geilen Phrasen. Wir haben uns gut vorbereitet. Oh ja. Aber ja, und deswegen tut mir auch diese Idee mit diesen 20 Minuten Haushalt vor der Arbeit so gut, weil ich finde, sobald dann die Kinder da sind, dann wischst du ja eh mal irgendwo was rum und räumst auf und dies und das. Aber mir mal ernsthaft vorzunehmen, so, heute machst du jetzt mal erstmal 20 Minuten ohne Ablenkung, etwas, was du dir schon lange vorgenommen hast, aber dann wirklich nur 20 Minuten. Und dann muss es auch nicht perfekt sein, sondern du hast es einfach getan und du kannst dir auf die Schulter klopfen und sagen, abgehakt. Ja, Überschaubarkeit, das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja, okay, Prokrastination. Ich finde, das waren jetzt schon so ganz hilfreiche Ideen. Das ist halt einfach auch so ein weites Feld. Aber gut, werden wir vielleicht irgendwann nochmal eine Einzelfolge zu machen. Unser letzter Punkt auf der Liste ist Glaubenssätze, also belastende Glaubenssätze. Die können einen extrem viel Energie rauben, weil man sich selbst so zum Feind wird, ne? Das ist...
Ja.
Erstmal vielleicht für die, was sind Glaubenssätze für die, die das noch nicht kennen?
Glaubenssätze sind solche Dinge wie, ich muss funktionieren, ich muss perfekt sein, wenn ich nicht perfekt bin, bin ich nicht liebenswert. Solche Dinge, die man halt durch Erziehung, durch die Entwicklung in der Kindheit, Eltern, Schule, so...
Vielleicht auch so ein bisschen durch die Gesellschaft gibt es ja auch einfach
genau, so Glaubenssätze. Genau, durch die Gesellschaft, die so in dir verankert sind, dass du immer nach diesen Glaubenssätzen arbeitest, ohne das sind. Und die erste...
Ich glaube auch, das ist so was, was du in dein Wertesystem übernommen hast, ne, was da auch nicht so leicht wieder rausgeht.
Also Glaubenssatzarbeit ist wirklich kompliziert, weil du erstmal darüber nachdenken musst, was sind meine Glaubenssätze? Also bei mir war es zum Beispiel, ich muss funktionieren und ich darf, also bei meiner Familie war es halt immer so, dass, genau, man muss funktionieren und nicht viel Arbeit machen und genau, und dann dieses, nee, ich muss nicht funktionieren, ich kann doch einfach mal alle 5 Grad sein lassen und ich bin liebenswert, auch wenn ich mal nicht funktioniere, solche Sachen. Das heißt, der erste Schritt ist immer an seinen eigenen Glaubenssätzen zu, also wenn man an den eigenen Glaubenssätzen arbeiten möchte und unterschiedliche Glaubenssätze findet, was leider viel zu häufig der Fall ist, dass man die erstmal rausarbeitet. Was steckt da eigentlich hinter? Warum muss ich das machen? Und dann, warum sind die schädlich? Und dann, sobald halt Themen oder Situationen auftauchen, in denen die Glaubenssätze wieder total greifen würden, dass du da versuchst, deine Gedanken in dem Sinne auch so, das ist mein Glaubenssatz, das bin ich nicht, das ist das, und dagegen arbeitest, ne? Dass du halt auch immer wieder dir...
Das so ein bisschen, bringt mich so ein bisschen zu dem Thema Externalisierung. Passt das jetzt gerade so als Lösungsvielleicht für Ansatz für Glaubenssätze? Nicht so richtig.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß das auch nicht so richtig. Ey, weißt du, ich glaube, das passt. Was bei Externalisierung irgendwie der Punkt ist, dass du das von deiner Persönlichkeit lösen kannst. Und das wäre ja beim Glaubenssatz dann so, dass du sagst, das ist nicht meine Person, nicht mein Wertesystem, sondern es ist ein Glaubenssatz. Ich kann diesen, also der Glaubenssatz überkommt mich. So habe ich das verstanden, dass man sagen kann, ich bin nicht mein Glaubenssatz, sondern mein Glaubenssatz kommt zu mir sozusagen und überfällt mich. Dann kannst du das schon viel besser ablegen wieder. So wie bei zum Beispiel Depressionen, wenn man sagt, man soll nicht sagen, das ist die Depressive, sondern sie hat, also besser wäre, sie hat eine Depression oder sie ist gerade in einer depressiven Phase. Weil dann ist das nicht so verbunden mit der Persönlichkeit und man kann sich auch, es ist auch nicht so in Stein gemeißelt.
Ah, ja, ich weiß, was du meinst, dass du nicht sagst, ich bin nicht wertvoll, sondern mein Glaubenssatz sagt mir, dass ich nicht wertvoll bin. Also solche Sachen.
Dass
der sagt das, ich sag das nicht, sondern das kommt von außen. Das meinst du, ne?
Ja.
Ja klar, der Blick von außen.
Weil
dann immer.
Das ist halt eine Strategie aus der Psychologie, in der man sich auch ein bisschen mehr Objektivität schaffen kann und mit ein bisschen mehr Distanz vielleicht das Problem anschaut. Und sagen kann, ich bin immer die Faule, ich bin faul. Nein, du bist nicht faul. Das ist dein Glaubenssatz, der dir sagt, dass du faul bist. Mhm. Der kommt dann, also dass man den vielleicht sogar fast schon so ein bisschen personalisiert, dass man sagt, da kommt der kleine Glaubenssatz wieder. Und ich kann aber auch sagen, stopp, ich bin nicht faul, sondern mein Glaubenssatz sagt mir das.
Ja, indem man nicht sagt, ich bin zum Beispiel, ich bin unpünktlich, sondern Unpünktlichkeit, ich könnte an meiner Pünktlichkeit arbeiten. Unpünktlichkeit ist ein Problem, aber nicht ich bin unpünktlich, ne?
Ja. Es war nämlich auch ein schöner Spruch, den ich dazu gehört habe. nicht die Person ist das Problem, also zum Beispiel nicht ich bin das Problem, sondern das Problem ist das Problem. Das finde ich auch einen ganz witzigen Ansatz, über den man mal nachdenken kann, weil dann hast du es nicht so in deine Persönlichkeit mit aufgenommen. Mhm. Und externe Probleme kannst du ja lösen, genau. Aber wenn du meinst, deine Persönlichkeit ist das Problem, dann hast du halt die Arschkarte, weil, tja, so bin ich halt, ne? So musst du mit mir, was ja auch okay ist, weil wir müssen uns ja auch annehmen lernen, aber wenn es jetzt sowas ist wie Glaubenssätze, die machen uns das Leben einfach schwer.
Ja, hast du Glaubenssätze, die dich belastet haben, die du durchs Burnout bearbeiten konntest?
Eine Sache, die ich konnte tatsächlich noch nicht so sehr viel ablegen, weil ich im Stillen immer noch viel erwische, aber ich entdecke die jetzt besser. Also ich bin besser im Erspähen davon.
Das hilft ja schon.
Dass ich dann, ja, genau, dass man, und was ich dann gelernt habe, mir mit Affirmationen dann so ein Gegengewicht da irgendwie aufzustellen. Zum Beispiel merke ich ganz oft, wenn, so in so sozialen Situationen, da komme ich mir ganz oft ein bisschen so vor, als ob ich immer das Falsche sage. Mhm. Weil ich halt oft mehr, ich rede direkt und denke nicht drüber nach, was ich sage. Und dann denke ich so, oh, Caro, was hast du jetzt wieder gesagt, ne? Und das ist leider so ein gängiges Thema bei mir. Und dann versuche ich halt, den Glaubenssatz zu sagen, du bist, wie du bist. Du bist okay, du bist gut, du hast Freunde, du wirst geliebt. Und das sind so Sätze, die mir dann gut tun, die meine Seele so ein bisschen streicheln und ja, das schwere Gefühl so ein bisschen abmildern. Und da wären wir jetzt auch wieder ein bisschen bei dem People-Pleaser. Aber ich finde, Glaubenssätze, das übergreift ja alle Bereiche, die wir jetzt angesprochen haben.
Das ist
aber
auch der erste und der wichtigste Schritt, zu erkennen, was da eigentlich hintersteht, ne? Ich hatte letztens... Ja. War ich an der Kasse und ich hatte das halt von früher immer, dass bei uns, wenn wir einen Großeinkauf mit der Familie hatten, da mussten die Waren schon geordnet aufs Band, dann geordnet in den Wagen und immer war alles zu langsam und es war immer so ein stressiger Moment, immer dieses, du musst funktionieren, du darfst jetzt keine Probleme machen, du musst funktionieren und ich war immer total überfordert in dieser Situation und ich habe letztens stand ich an der Kasse mit einer Freundin, haben wir für also beruflich eingekauft, Unmengen an Sachen und ich habe auf einmal gemerkt, mein Herz rast, ich schwitze, ich kann nicht mehr, krass. Warum mache ich das? Und dann habe ich so angefangen zu lachen, weil ich gemerkt habe, ich bin jetzt mit meiner Freundin hier einkaufen, der ist es doch egal, wie ich die Trockenblumen da einsortiere oder ob ich das alles perfekt mache und wenn ich da 2 Minuten länger brauche, ich kriege keinen Ärger. Da habe ich das so richtig gemerkt, wie das so in mir sitzt und wie viel Energie mir das geraubt hat. Ich habe wirklich geschwitzt, mir war heiß. Ich bin durchgedreht innerlich und dann auf einmal so, oh nein, das bist nicht du. Das ist einfach ein Glaubenssatz, den du in dir trägst, der total falsch ist. Und du musst nicht perfekt und
voll spannend. Das ist ja, das hast du ja mega gut das schon erspürt und bist dann von. Da war ja dein inneres Kind, ist ja auch so ein ganz, ganz interessantes Therapietool, voll aktiv. Und du bist aber wieder in den Erwachsenenmodus gekommen, was ja voll geil ist, weil wir Erwachsenen sind nicht ausgeliefert. Wir können uns selbst kontrollieren und sind nicht irgendwie Strafen ausgesetzt. Und das ist voll gut, da bist du dann auch schon voll weit, weil das, ja, ich glaube, solche Momente...
Ja, auch ganz albern war, ne?
Ja. Ja, aber geil, wenn du das mit Humor dann also so nehmen kannst. Du hättest ja auch sagen können, oh Gott, ne, dann hättest du dein inneres Kind ja betrauern können, so von wegen, oh Gott, ich hatte es so schwer. Und dann konntest du aber sagen, ey, hallo, ich bin eine erwachsene Frau, ne, was ist denn das jetzt hier, dass ich mich hier so stresse? Und ja, geil. Aber ich finde, ja, ich glaube, das ist schon, da gibt es schon viele Möglichkeiten, wie wir uns da den alten Glaubenssätzen auch erledigen können. Aber es ist halt harte Arbeit. Ich glaube, Glaubenssätze wird man relativ schwer los. Man muss dranbleiben.
Ja, das ist Arbeit. Glaubenssatzarbeit ist Arbeit, ja.
Ja. Ach Gott, ja, die sind hartnäckig. Die sind aber auch schön verwurzelt, ne? Die werden einem halt relativ lange eingebläut und schön so in das eigene Wertesystem so reingequetscht.
Das könnte so einfach sein, ne? Das könnte einfach, bin wertvoll, ich bin gut genug, ich muss nicht perfekt sein. Solche Werte hätten wir auch mal vermitteln.
Ja, auch sowas wie, ich bin in Sicherheit und so, das sind auch schon so Sachen, ne? Die einem so auf einmal so warmen Schauer geben, so, oh, ich bin in Sicherheit, irgendwie schön. Stimmt, immer dieser Alarmzustand. Ja, krass, Mensch, voll gut. Haben wir ja jetzt echt einiges irgendwie zusammengekriegt. Und wenn man irgendwie so die Themen durchgeht, dann denkt man, Mensch, darüber mache ich auch auf jeden Fall noch eine Folge. Und das ist spannend und das ist spannend. Und das ist schon alles auf jeden Fall sind sehr interessante Themen. Aber jetzt kommen wir hier zu der unangenehmen Wahrheit. Zu unserer Commitment-Ecke. pass auf, hier kommt die Frage. Du hattest einen Kindergeburtstag und du hattest keine wirkliche Betreuung, aber hast du es geschafft, dich für den niederländischen Kurs anzumelden?
Tatsächlich wollte ich es machen und dank der Prokrastination ist der schon ausgebucht. Der ist einfach ausgebucht.
Ja, okay, aber du hast geguckt, ob war, noch.
Ich habe mich jetzt, tatsächlich auf die Warteliste setzen lassen. Ja.
Ey. Ja, das gilt als angemeldet. Also du hast ja, die Aktivität hätte dazu führen können, dass du dich angemeldet hättest, aber das war ja nicht in deinem Ermessen.
Ja,
ja, cool. Ja. Guck mal, hat dir das schon was gebracht hier, dass du mein Commit mich mitgemacht hast? Das hat dein Leben verändert.
Ich stehe auf einer Warteliste, ich stehe auf vielen Wartelisten, aber auf der stehe ich jetzt auch noch. Ja,
voll gut. Die Holländer werden es dir auf jeden Fall danken.
Ja.
Beim nächsten Mal, wenn du was hattest du da unterschrieben? Eine Rabattkarte?
Eine Kundenkarte für den Raiffeisenmarkt.
Ja, guck mal.
Und eigentlich, ich meine, der hört ja bestimmt nicht zu. Steht da gerade sogar in der Küche gerade, sehr lustig. Das Lustige ist ja, wir haben schon ewig dieses Haus in Holland und mein Mann war mal lange Zeit mit einer Niederländerin zusammen. Das heißt, der spricht Niederländisch, der versteht das, der spricht das. Aber ihm wird immer auf Deutsch geantwortet, weil die halt merken, das ist ein Deutscher. Und ich möchte deswegen schon allein Niederländisch sprechen, damit mir auf Niederländisch geantwortet
wird. Ah, boah, das ist ein Ehrgeiz. Ja, ja, ja. Geil. Also du musst auf jeden Fall noch eine bessere Aussprache. Ja, sehr gut. Ja. Boah, wenn du das schaffst, dann hast du auf jeden Fall Battle gewonnen. Sehr schön. Oh, das dauert aber dann noch ein bisschen. Reden wir nochmal in 2 Jahren wieder.
Ja, auf Niederländisch dann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, kommen wir mal zu meinem Commitment. Ich glaube, das habe ich ja eben schon gespoilert. Ich habe es geschafft, dass ich jetzt an 2 Tagen, also man muss dazu sagen, dass ich gerade Corona habe, und ich habe es trotzdem geschafft. Gestern habe ich ein Regal aufgeräumt. Ich glaube, das haben die Leute, also ist natürlich ein großer Grund, warum ihr bei Instagram sein solltet und uns folgen solltet, weil ihr mein schönes Regal sehen könntet. Voll wichtig. Und heute habe ich, was habe ich denn heute gemacht? Warte mal, die Küche? Ja, ich habe die Küche heute gemacht. Also ich habe es 2-mal geschafft. Was haben wir heute? Freitag?
Ja,
immerhin. Es war jetzt nicht die ganze Woche. Aber wir haben heute auch, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Auch am Freitag, ne?
Auch am Freitag. Vor allen Dingen, du hattest nicht nur selber Corona, sondern du hattest die Kinder auch nicht in Betreuung.
Ja, da hast du recht.
Das ist doppelt schwierig.
Das stimmt. Ja, und da bin ich auch ein bisschen stolz, weil heute ging es mir tatsächlich ein bisschen besser auch. Das Corona ist rückläufig. Da habe ich sogar ein bisschen Mini-Sport gemacht, aber natürlich nicht zu viel. Aber so ein bisschen so, ich habe ja so mit meiner Schwangerschaftsgedönse habe ich ein bisschen Bauchtraining gemacht.
Sehr gut. Steht übrigens auf meiner Commitment-Liste für nächste Woche, endlich mal mit Bewegung anfangen. Mal gucken.
Ja, okay, cool. Das ist dein Commitment für nächste Woche.
Ja.
Warte mal, ich muss jetzt noch kurz gerade stellen. Ich bin nicht schwanger. Das ist mein ehemaliges Schwangerschaftsgedöns. Also nicht, dass hier mein Mann jetzt Panik kriegt, wenn er das hört. Ja, okay, aber du, das ist cool. Das ist immer, finde ich, anstrebsam und wichtig, wenn man was für sich selber irgendwie. Ja, Sport ist auch so ein Ding bei mir, aber ich würde jetzt einfach dranbleiben an dem Haushaltsplan, weil das sich noch nicht, bei meiner Strukturierung, dass ich wirklich meinen 20-Minuten-Plan wieder jeden Tag schaffe, außer am Wochenende. Da gönne ich mir das, unstrukturiert zu sein. Ja, Jim, mega, es war mir wieder ein Fest, dass wir zusammen plaudern konnten und ich bin mir sicher, dass sich noch die ein oder andere Folge mit uns ergeben wird.
Sehr gern.
Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Sehr.
Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag mit wenig Perfektionismus, wenig People-Pleasing, wenig, was hatten wir noch, Prokrastination, wenig schlechten Glaubenssätzen und wenig Unstrukturiertheit. Obwohl, das kann auch manchmal ganz lustig sein.
Ja, das stimmt.
Ist man ja eh mit 3 Jungs, ne?
Ja, man nimmt alles so, wie es kommt, ne?
Genau, mehr Selbstannahme und Akzeptanz.
Für mehr Schlonzessen im Leben.
Oh, aber hallo, ey, Schlonzessen. Ganz ehrlich, die geilsten Eintöpfe sind doch schlonzig,
ja,
oder?
Ja, aber eine komische Farbe, so. Komische Konsistenz.
Ja, und wir hören uns, würde ich sagen.
Total gerne. Tschüss.
Mach's gut, bis dann. Tschüss. Hier nochmal ein kleiner Aufruf an alle Hobby-Handwerker, an alle Salsa-Tänzer, an alle Programmierer, an Zeichner, an euch alle da draußen. Egal, ihr macht ja irgendwas Cooles auf jeden Fall, glaubt an euch. Wir möchten das sehen, wir möchten daran teilhaben. Und wir würden uns super freuen, wenn ihr unseren Gedanken und unsere Ideen hier unterstützt, indem ihr eure Projekte mit uns teilt. Bei Instagram könnt ihr uns finden. Wenn ihr mit dem Hashtag CommitMich eure Bilder hochladet, dann sehen wir euch. Dann können wir euch irgendwie wirklich unterstützen, indem wir euch ein Feedback geben und euch abfeiern. Und ja, das ist unser Ziel, dass wir eine kleine Community werden und uns gegenseitig befeuern.